zwischen Hamburg und Haiti.
Von Waldmenschen, Gummizapfern und Chico Mendes. Leben im Regenwald. Eine Sendung von Karl Ludolf Hübener.
Tisch an Tisch reiht sich auf der Uferpromenade des Rio Acre. Eine ellipsenförmige Fußgängerbrücke überspannt mit elegantem Schwung den Fluss. Er teilt Rio Branco, die Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Acre. Farbenfrohe ein- bis zweistöckige Häuser geben dem Ufer einen malerischen Anstrich. Sie bilden ein Kneipenviertel, das vor allem die großstädtische Jugend anzieht.
Acre liegt abgelegen im Westen Brasiliens, im Amazonasbecken und grenzt an Bolivien und Peru. Früher gehörte es zu Bolivien. Erst 1903 wurde es dem großen Nachbarn angegliedert. Fast die Hälfte der 800.000 Einwohner Acres leben in der Hauptstadt Rio Branco. Wie der Blogger Altino Machau.
Manchmal vergesse ich, dass ich sowohl am Anfang als auch am Ende der Welt lebe. Wir leben am Äquator, in einem der letzten Wälder, die noch halbwegs unberührt sind. In diesem fernen Winkel des Planeten existieren noch indigene Völker in völliger Isolation.
Von Tisch zu Tisch wandert ein älterer Herr mit Strohhut. Er verkauft Musik-CDs mit eigenen Kompositionen, auch Schmuck, gewonnen aus Pflanzen des Regenwaldes. C. Kleuver war früher selbst Kunsthandwerker.
Aus Latex haben wir früher sogenanntes Pflanzenleder hergestellt. Im Regenwald haben wir auch Samenkörner entdeckt, die man für Modeschmuck verwenden kann.
Die bunten, sorgfältig restaurierten Häuser am Ufer des Rio Acre haben einst Händlern als Speicher und Läden gedient, als Naturkautschuk Ende des 19. Jahrhunderts seinen ersten großen Boom erlebte. Rio Branco war der Umschlagplatz für Latex. Kautschukbäume wuchsen damals nur im brasilianischen Regenwald.
Alle Welt war damals vom Wachstum in Acre überzeugt. Aus vielen Ländern kamen Menschen hierher, um Latex zu gewinnen. Es galt als weißes Gold.
Luis Eduardo arbeitet in der Regenwaldbibliothek, einem modernen Kastenbau. In der Eingangshalle hängt ein großes Schwarz-Weiß-Porträt von Chico Mendes, dem berühmten 1988 ermordeten Kautschukzapfer. Chico Mendes hat sich einen Namen gemacht für die nachhaltige Nutzung des Regenwaldes. Vogelstimmen hallen durch die Bibliothek, stimmen auf die Welt des Dschungels ein. Lange vor dem Boom haben Indianer bereits wasserfeste Gefäße aus dem geronnenen Saft des Kautschukbaums hergestellt, erzählt Luis Eduardo. Er zeigt ein Video mit Huniquin-Indianern. Mehrere tausend leben im Grenzgebiet zwischen Acre und Peru, mitten im Regenwald. Unter ihnen ist Clebisom, der seinen Vater schon als Kind beim Kautschuksammeln begleitet hat.
Er hat mir beigebracht, wie man einen Kautschukbaum ritzt. Er führte meine Hand und half mir, die Rinde vorsichtig anzuschneiden. So kann man die Milch sammeln, ohne den Baum zu verletzen.
Bei Sonnenaufgang zieht Clebisom los. Er sucht sich im Dickicht einen Kautschukbaum aus, setzt das Messer an und ritzt mehrere diagonal nach unten verlaufene Kerben in den Stamm. Bald quillt eine milchige Flüssigkeit aus den Rillen hervor. Indianer nennen den weißen Saft Caoutchou, das heißt so viel wie weinender Baum. Die Huniquin holen sich aus dem Urwald nur, was sie benötigen. Gemeinsam gehen sie auf die Jagd. Sie töten nur die Tiere, die sie auch essen wollen. Sie wissen, dass man die Naturreserven nicht plündern darf. Andernfalls würden ihre Nachkommen nicht überleben.
Ganz in der Nähe der Uferpromenade in Rio Branco hat 1882 der erste Kautschukzapfer seine Hütte gebaut. Mitten im Regenwald, der damals den Rio Acre noch gesäumt hat. Die Hevea brasiliensis, wie Wissenschaftler den Kautschukbaum nennen, bescherte Brasilien von 1870 bis 1920 ein lukratives Monopol. Die Latexbäume wachsen wild, ungeordnet und verstreut im Dschungel. Vor allem im südwestlichen Amazonasgebiet, an den Oberläufen der Flüsse, lieferten sie den begehrten Rohstoff.
Es gab keine Straßen und Wege. Der Transport war nur über den Fluss möglich. Es war verdammt schwer, hier zu leben, auch weil die Kautschuksammler immer wieder von Pumas, Leoparden und Giftschlangen angegriffen wurden. Elektrisches Licht war unbekannt. Es gab nur wenig Schutz. Es gab kein Krankenhaus.
Die Gummizapfer, Seringueiros genannt, haben das Leben von Sklaven geführt, erzählt Luis Eduardo.
Die Kautschuksammler waren der irrigen Idee aufgesessen, dass hier das Glück auf sie wartet, dass sie ohne große Anstrengung viel Geld verdienen und anschließend in ihre Heimat zurückkehren können. Doch schon als sie ankamen, tauchten die ersten Zweifel auf. Sie waren gezwungen, in einem einzigen Laden einzukaufen. Essen in Dosen, Kleidung, auch die Waffen. Sie durften nichts für die eigene Ernährung anpflanzen, auch keine Tiere halten. Wenn ein Kilo Reis normalerweise etwa 2 Reales kostete, dann mussten sie dafür 10 Reales hinlegen. Alles wurde zu Wucherpreisen verkauft.
Vermögen häuften nur die Gummibarone an. Doch Boom und Monopol endeten je. Samen des Kautschukbaums wurden nach Südostasien geschmuggelt. Dort gedeihen sie prächtig auf großen Plantagen. Die 5 größten Produzenten von Naturkautschuk sind heute Thailand, Indonesien, Malaysia, Indien und China.
Die Kautschuksammler in den Regenwäldern von Acre haben jedoch weitergemacht. Es blieb ihnen mangels Alternative auch nichts anderes übrig. Erst als Chico Mendes die Sammler organisierte, schien sich das Leben der armen Schlucker zu ändern. Chico Mendes lebte in Chapuri, einem Städtchen 180 Kilometer von Rio Branco entfernt. Dort ist sein Name heute noch gegenwärtig.
Der Bus von Rio Branco nach Chapuri muss immer wieder anhalten. Familien mit vielen Kindern steigen zu. Einige schleppen Reisetaschen, andere tragen in Tücher gehüllte große Töpfe oder Plastikbehälter vor sich her. Es riecht nach schwarzen Bohnen. Neben Reis das Grundnahrungsmittel vor allem der ärmeren Bevölkerung.
Das Land ist weitgehend flach. Einige Hügel machen einen kleinen Buckel. Sträucher säumen die Straße und schier endlose Zäune. Hochspannungsmasten durchqueren die Weiden. Vereinzelte, hohe, schlanke Bäume in diesem weiten Grasmeer erinnern daran, dass hier einst Urwalddickicht den Blick versperrt hat. Und daran, dass die Militärdiktatur, die von 1974 bis 1985 das Land brutal drangsalierte, Amazonien den Urwald austreiben wollte.
Probleme tauchten auf, als Viehzüchter nach Acre kamen. Für sie bedeutete Entwicklung, die Bäume des Urwalds zu fällen und den Boden in Weiden für das Vieh zu verwandeln.
Wieder hält der Bus. Vor einem Schild mit der Aufschrift Vazenda Arasha. Es ist ein Großgrundbesitz. Ein älterer Landarbeiter mit sonnengegerbtem Gesicht steigt aus. Er schleppt zahlreiche, prall gefüllte Plastiktaschen und biegt auf einen rotbraunen Weg ein. Hinter einem Gatter dehnen sich Weideflächen bis an den Horizont aus. Dort grasen Zebu-Rinder. In Acre reiht sich heute Rinderfarm an Rinderfarm. Was die Großgrundbesitzer in den 70er Jahren gerodet haben, hätten die Gummisammler nicht einmal in 100 Jahren geschafft, beklagte schon Chico Mendes.
Nach 4,5 Stunden Fahrt und weiteren Stopps biegt der Bus von der Hauptstraße ab. Noch ein paar Kilometer bis Shapuri, einem Städtchen mit rund 16.000 Einwohnern. Kein Urwald weit und breit. Der Bus quält sich rumpelnd durch die Schlaglöcher. Viele Einwohner Shapuris sind mit dem Fahrrad unterwegs.
In einer Kneipe trinken ein paar junge Leute Bier und unterhalten sich. In der Nachbarschaft rottet ein eingestürztes Holzhaus vor sich hin, überragt und fast überwuchert von hohen Bäumen, Sträuchern und Lianen. Die Natur holt sich hier zurück, was ihr gehört.
Die Häuser in Shapuri sind überwiegend einstöckig. Viele aus Stein oder Zement. In einigen Straßen überwiegen Holzhäuser, die aus Sorge vor Hochwasser auf Stelzen stehen. Viele sind, wie in Rio Branco, quietschbunt angestrichen. Dunkelgrün, kombiniert mit kräftigem Lila. Davor trocknet ebenso bunte Wäsche. Ein blau gestrichenes Haus mit rosafarbenem Sims versteckt sich hinter Bäumen und Sträuchern. Es war das Zuhause von Chico Mendes. Auf einer Tafel ist zu lesen, er saß da, 6.30 Uhr, und spielte Domino. Zwei Tage vor Weihnachten 1988 lauerten ihm die Grundbesitzer Dalí und Darcy Alves auf. Chico Mendes wollte sich noch vor dem Abendessen im Garten duschen. Da trafen ihn mehrere Schüsse in die Brust. Er taumelte zurück ins Haus und brach dort vor den Augen seiner Familie zusammen.
Die Viehzüchter dachten, wenn wir Chico Mendes töten, erledigen wir auch das Problem. Es würde dann niemanden mehr geben, der sich für die Verteidigung des Regenwaldes einsetzt. Aber das war ein Irrtum, denn nach dem Tod von Chico Mendes flammten die Kämpfe für die Umwelt erst recht auf.
Die Gummizapfer stellten sich den Mörderbanden der Großgrundbesitzer entschlossen entgegen. Und zwar gewaltlos. Die Menschen müssten ihre Probleme selbst anpacken, hatte Chico Mendes gesagt.
Ich hatte die Gelegenheit, mit Chico Mendes zusammenzuarbeiten. Ich stehe voll hinter seinen Ideen. Wenn man sie heute anwenden würde, müsste sich alles hundertprozentig ändern. Er war gegen alles, was heute passiert. Das gilt auch für den Holzeinschlag.
Darcy Teles ist die Vorsitzende der Gewerkschaft der Landarbeiter in Shapuri. Das Büro liegt am zentralen Platz, wenige Meter von der Kirche entfernt. Im Eingang hängt ein Ölporträt von Chico Mendes. Darcy ist 61 Jahre alt. Ihr krauses Haar ist streng nach hinten gekämmt. Die tiefen Falten auf der braunen Stirn deuten auf kein leichtes Leben hin.
Der Ort, an dem ich geboren wurde, liegt 18 Stunden Fußmarsch von Shapuri entfernt.
Auf Kinder hat Darcy Teles verzichtet. Im Vordergrund stand immer der Kampf für die Anliegen der Waldbewohner, ganz im Sinne von Chico Mendes.
Francisco Alves Mendes Filho, genannt Chico Mendes, wurde am 14. Dezember 1944 in einer ärmlichen Hütte in der Umgebung von Shapuri geboren, mitten im Regenwald. Erst mit 18 Jahren lernte er lesen und schreiben.
Das tägliche Leben von Mann und Frau in den Kautschukwäldern, als die Sammelwirtschaft boomte, sah so aus. Der Mann jagte und sammelte Latex und Paranüsse. Die Frauen halfen dabei. In unserer Familie arbeiteten die Frauen aber vor allem auf dem Feld. Als mein Vater starb, half auch ich bei der Arbeit, gemeinsam mit meinen Geschwistern. Ich habe Rillen in die Kautschukbäume geritzt und Wege zu den Kautschukbäumen mit der Machete freigeschlagen.
Darcy Teles hat noch eine Zeit erlebt, in der der Urwald ein bescheidenes Auskommen gestattete.
Unsere Nahrung war sehr reichhaltig. Wir haben alles Mögliche angepflanzt, von Gemüse bis zu Früchten. Kürbis, Tomaten, zwei verschiedene Sorten Gurken, Bananen, Papayas, Zwiebeln. Sogar Schweine haben wir gezüchtet. Ergänzt wurde der Speisezettel mit Fleisch von wilden Tieren, die wir in der Trockenzeit gejagt haben.
Doch der Lebens- und Arbeitsraum der Seringueiros wurde immer mehr bedroht. Holzhändler drangen in den Regenwald vor, auf der Jagd nach Edelhölzern. Viehzüchter rückten nach. Viele Seringueiros wurden vertrieben, nicht selten mit brutaler Gewalt.
Hütten wurden angezündet. Die Familien wurden gezwungen, dabei zuzusehen. Gezwungen durch die Gewehrläufe der Jagunchos, der Viehzüchter. Diese Killer traten wie Polizisten auf. Sie waren mächtig, weil sie sich auf die Staatsgewalt stützen konnten. Von der Justiz bis zur Polizei standen alle auf Seiten der Viehbarone.
1985 gründete Chico Mendes den Nationalrat der Kautschuksammler. Er brachte Gummizapfer und Indianer zusammen. Zwischen diesen traditionellen Gemeinschaften des Regenwaldes hatte lange ein gespanntes Verhältnis bestanden.
Chico Mendes organisierte Empaches, Hindernisse. Seine Leute errichteten menschliche Barrieren, wie Mauern. Sie waren unbewaffnet und bauten sich vor den Waffen und Maschinen auf. So verhinderten sie, dass noch mehr Leute in den Regenwald eindringen konnten. Das ging über viele Jahre so.
Chico Mendes erhielt zahlreiche internationale Auszeichnungen. So verlieh ihm die UNO 1987 den Umweltpreis Global 500. Holzhändler und Viehzüchter hassten dagegen den Naturschützer und seine Vorstellungen von Entwicklung.
...1990, zwei Jahre nach seinem Tod, wurde die Reserva Chico Mendes gegründet. Es ist das erste Reservat, das von der brasilianischen Regierung im Amazonasgebiet abgesteckt wurde. Dort ernten die Bewohner des Dschungels die Früchte des Waldes, ohne ihn zu schädigen oder gar zu vernichten. Ein später Erfolg des Kampfes von Chico Mendes für derartige Naturschutzreservate. Das Reservat Chico Mendes umfasst beinahe 1 Million Hektar. Es ist angepasst an die Bedürfnisse der Waldbewohner.
Die Kautschuksammler sind große Flächen gewohnt, wie die Indianer. Sie leben in einem riesigen Stück Regenwald, wo sie gemeinsam fischen und jagen. Alle Versuche, jedem Einzelnen ein Stück Urwald zuzuweisen, sind deshalb gescheitert.
Der Reciteles unterhält sich vor dem Büro mit Del Suice Barroso, die im Gewerkschaftsbüro mitarbeitet. Es geht um die Reserva, die sie am nächsten Tag besuchen wollen, um nachzusehen, ob illegale Holzfäller Bäume abgeholzt haben.
Bis die kleine Fähre anlegt, dauert es eine Weile. Schlammig braun treiben die Fluten des Rio Acre vorbei. Del Suice manövriert ihren Jeep geschickt auf die Plattform. Mühselig steuert der Fährmann mit dem viel zu kleinen Außenbordmotor ans gegenüberliegende Ufer. Del Suices Jeep rumpelt von der Fähre herunter und durchfurcht einen rotbraunen Lehmweg mit tiefen Rinnen. Die Piste führt durch eine sanft hügelige, grüne Weidelandschaft. Rinder haben auch hier den Regenwald verdrängt. Der Holzeinschlag sei inzwischen bis in das Reservat Chico Mendes vorgedrungen, erzählt Del Citelles.
Auf einigen Weiden recken sich schlanke, 30 Meter hohe Bäume in den wolkenlosen Himmel. Es sind Castanias, keine Kastanien, sondern Paranussbäume. Die begehrte proteinhaltige Nuss wurde bereits im 17. Jahrhundert nach Europa exportiert. Bisher ist es nicht gelungen, diese sonderbaren Bäume zu züchten. Sie mögen es nur wild. Eine einzige Paranussfrucht, dick wie eine Kanonenkugel und bis zu 3 Kilo schwer, enthält bis zu 16 Paranüsse. Eine gefährliche Frucht, wenn sie zu Boden fällt. mit Schutzhelmen bewehrt, warten Sammler zur Erntezeit im Januar und Februar darauf, dass die stahlharten Kugeln herabfallen.
Und plötzlich ist der Jeep von dichtem Urwald der Reserva Chico Mendes umgeben. In Kurven und Serpentinen geht es weiter. Zu beiden Seiten dichtes Laub. Der Jeep stoppt schließlich vor einer kleinen Lichtung. Aufgetürmt liegen dicke Baumstämme. Daneben aufgeschichtet die zugeschnittenen Bretter, fertig zum Abtransport. Und ein Unterstand mit einem Palmdach. Illegale Holzfäller waren hier am Werk.
Der Holzeinschlag ist Raubbau an der Natur. Er verändert das komplette Ökosystem, die Wasserläufe und die Tierwelt. Da werden Bäume gefällt, die Tiere ernähren. Und daraus wiederum entstehen andere Probleme. Beispielsweise für die familiäre Landwirtschaft, weil viele Tiere nun in unsere Felder einfallen auf der Suche nach Nahrung. Sittiche und andere Vögel machen sich zum Beispiel über unsere Reispflanzen her. Zurück bleiben nur noch die Stängel.
Die Kautschuksammler haben von den Ureinwohnern gelernt, wie man schonend mit dem komplexen Gebilde des Regenwaldes umgeht. Regenwald-Indianer fällen und verbrennen zwar Bäume, um dort neu pflanzen zu können. Sie lassen jedoch Sträucher und benachbarte Bäume stehen. Die Asche vermischt sich mit der Erde und düngt den Boden. Die verbleibenden Sträucher und Bäume sorgen dafür, dass Sonne und Regen die Erde nicht verhärten.
Im Amazonasgebiet ragen Bäume verschiedener Höhen auf. Die Wucht des Tropenregens wird von den Blätterdächern der Bäume nach und nach abgemildert. Die Tropfen fallen dann relativ sanft auf die Erde.
Nicht so, wenn Kettensägen das schützende Dach zerstören. Und damit auch die dünne Humusschicht. Bei starken Regenfällen wird die fruchtbare Erde weggeschwemmt.
Ich habe 60 Jahre im Regenwald gelebt. Da weiß man doch, dass ein Urwald, in dem herumgewühlt worden ist, nie wieder so wird wie früher. Da wächst zwar wieder etwas, aber es sind dann andere Pflanzen, aber niemals die ursprünglichen.
Links und rechts versperrt dichtes Gebüsch und Laub den Blick. Del Suice dringt in das Dickicht ein und bleibt vor einem schlanken Baum mit hellgrauer Borke stehen. Es ist ein Kautschukbaum. Er ist etwa 25 Meter hoch.
Als ich 15, 16 Jahre alt war, mussten wir vier Geschwister mit meinem Vater, die Kautschukbäume bearbeiten. Frühmorgens, noch bevor die ersten Sonnenstrahlen da waren, waren wir bereits unterwegs. Jeder sammelte ungefähr 20 Dosen mit Kautschukmilch ein.
Sie hat es noch nicht verlernt. Mit einem krummen Messer, einem Hohlmeißel ähnlich, ritzt sie die Rinde des Baumes ein. Es dauert nicht lange und eine zähflüssige, milchige Flüssigkeit tropft in eine Blechdose.
Das Dickicht wird immer undurchdringlicher. Zu beiden Seiten ein wirres Geflecht von Lianen und Zweigen. Barrieren aus umgestürzten, dicken, hohen Baumstämmen türmen sich auf. Manche haben einen Umfang von 4 bis 5 Metern. Kaum noch erkennbare Pfade zweigen ab. Dicke Wurzeln ziehen sich quer über den Boden. Durch das dichte Laubdach dringt kaum ein Sonnenstrahl. Düsteres, schweigendes Grün. Schutz für den empfindlichen Boden und für einige noch unbekannte Indianervölker.
Del Suice Barroso und der Citeles steuern immer weiter in den Urwald hinein. Ziel ist die Urwaldschule der Reserva Chico Mendes. Auf einer großen Lichtung liegen verstreut gelbe Holzbaracken, aufgebockt auf Pfählen. Die Fenster sind weit geöffnet. Alle Kinder kommen aus der Umgebung, das heißt, sie leben mitten im Dschungel, genau wie die Lehrerinnen.
Maria Nascimento aber wohnt schon seit vielen Jahren in der Reserva. 3 Kilometer entfernt in Seringal Floresta, einem Urwaldgebiet mit Kautschukbäumen. Die Lehrerin hat Biologie, Philosophie und Pädagogik studiert.
In meiner Klasse gibt es Schüler, die wären zu Fuß 3 Stunden zur Schule unterwegs. Durch den schlangenverseuchten Urwald, wenn es den Schulbus nicht gäbe. Der fährt im Reservat umher, um die Kinder abzuholen.
Wir haben zwar einen Bus, aber die Wege sind schwierig zu befahren. Wenn es sehr stark regnet, dann kommt der Bus nicht durch.
Maria Elena gibt Mathematikunterricht. Das sei nicht unbedingt das Lieblingsfach der Kinder, erzählt sie. Beim Portugiesischunterricht seien sie viel aufmerksamer.
Manchmal fehlen die Schüler, weil sie zu Hause helfen müssen. Das ist dann durchaus gerechtfertigt.
Am Mittag ist der Unterricht vorbei. Schüler wie Lehrerinnen machen sich auf den Heimweg. Schwierigkeiten über Schwierigkeiten begleiten das Leben der Waldmenschen. Nur die Kautschuksammler, die in der Nähe der Transportwege leben, bleiben im Geschäft. Deshalb ist die Chance, Kautschuk an eine Fabrik am Rande von Chapuri zu verkaufen, gering. Die stellt übrigens Kondome her.
Der Bau der Fabrik hat eine Unsumme verschlungen, 33 Millionen Reales. Zur Begründung hieß es, die Firma werde den gesamten Rohstoff der Kautschuksammler aufkaufen, um damit Präservative zu produzieren. Doch 80% des Rohstoffs oder sogar mehr kommen aus Plantagen.
Die Konkurrenz der Latexplantagen ist groß. Der elastische Naturkautschuk ist unentbehrlich für Klebstoffe, Dichtungen, OP-Handschuhe, Schnuller und vor allem für Flugzeugreifen. Mit synthetischem Kautschuk kann kein Jet landen.
Del Suice Barroso und Darcy Telles nehmen wieder den beschwerlichen Weg auf sich und rumpeln zurück nach Chapuri.
In Rio Branco erinnert eine Statue an Chico Mendes auf dem Platz der Waldvölker. Nur noch Erinnerung an den mutigen Kämpfer?
Sollte der Staat dem Reservat Chico Mendes die Sozialhilfe kürzen, würde, um die Bibel zu zitieren, Heulen und Zähneklappern einsetzen.
Für Altino Machau, den Blogger aus Rio Branco, gehört das Kautschuksammeln in der Reserva der Vergangenheit an. Diese traditionelle Methode sei nicht mehr konkurrenzfähig gegenüber der Plantagenwirtschaft. Doch Darcy und Del Suice wollen nicht aufgeben und weiter für ihren Regenwald kämpfen.
Das ist doch die Zukunft unserer Kinder und unserer Enkel.
Keiner will doch mehr Gummizapfer werden. Die Mehrheit der Bevölkerung von Acre lebt bereits in den Städten. Welcher junge Mensch will schon lernen, wie man Latex zapft? Das ist doch eine allzu romantische Idee.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal von Waldmenschen, Gummizapfern und Chico Mendes, Leben im Regenwald. Eine Sendung von Karl Ludolf Hübener. Es sprachen Volker Hanisch, Torwe Müller, Katja Pelaski, Christian Rudolf und Sonja Schilowitzki. Technik Doris Umland. Regie Marion von Klarenau. Redaktion Wolfgang Heinemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.